Ja, ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Ich habe heute auch meine Brille mit. Wer sich erinnert, ich hatte sie ja mal vergessen. Ich freue mich auch immer wieder über eure Monatsthemen. Das sind immer wieder Herausforderungen, auch für mich. Über, ja, manchmal neue, manchmal aber auch bekannte Sachen nochmal neu nachzudenken. Und das Monatsthema habt ihr ja schon gehört. Das ist ja Dankbarkeit oder im Untertitel Haben wir das Danken verlernt? Und da denkt man im ersten Moment, so ging es mir auch, da haben wir ja schon so viele Predigten drüber gehört. Da haben wir auch schon in Hauskreisen doch bestimmt viele, viele Male drüber geredet. Was kann da denn noch Neues kommen? Ja, was kann man da noch Interessantes bringen, dass wir was mitnehmen können? Aber ich denke, bei der Recherche habe ich doch einiges noch neu aufgetan und ich hoffe, ihr seht das nachher. Am Ende auch so. Der Bibeltext ist nur ein Vers. Ein Vers von Paulus, das schreibt er den Thessalonichern im 1. Thessalonicherbrief, Kapitel 5, der Vers 18. Und der ist eingebettet in drei Teile. Davor stehen zwei Aussagen, die auch quasi nochmal ein Predigttext für eine extra Predigt sein könnten. Und da lesen wir, seid alle Zeit fröhlich. Freut euch alle Zeit. Kann man das? Geht das? Dann sofort danach, betet ohne Unterlass. Oder lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Kann man immer beten? Und dann kommt der Vers, der jetzt Grundlage für diese Predigt ist. Seid dankbar in allen Dingen und ja, das könnte ein Appell sein. Ein Appell. Paulus appelliert jetzt an seine Zuhörer, an die Briefleser. Seid fröhlich, bittet ohne Unterlass, seid dankbar. Aber es ist nicht nur ein Appell, denn der Vers geht jetzt noch weiter. Und da steht dann, denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Gott will, dass wir dankbar sind in allen Dingen. Das ist natürlich schon ein Vers, der es in sich hat. Paulus hat den Brief vor vielen hundert Jahren geschrieben, 50 nach Christus ist überliefert. Da war er in Korinth und auch er musste dort fliehen. Er hat missioniert und ja, die Leute wollten das nicht hören und haben ihn weggejagt. Und das war nicht die einzige Situation, wo Paulus verfolgt wurde wegen seiner Predigt und er ist bekannt dafür, dass er schlimme Sachen durchmachen musste. Und wenn er solch einen Appell an seine Hörer spricht, dann hat das wirklich eine wichtige Bedeutung und das kommt aus seiner Lebenserfahrung. Und wenn er das so sagt, muss das ja funktionieren. Also wollen wir mal drüber nachdenken, was es heißt, dankbar sein in allen Dingen. Es gibt natürlich Situationen, da ist das einfach. Wenn uns gerade mal jemand ein tolles Geschenk gemacht hat, wenn wir gerade vielleicht glimpflich davongekommen sind von einem Verkehrsunfall oder irgendeinem Unglück, wo wir sagen, das ist jetzt nochmal gut gegangen. Oder wenn jemand an die Tür klopft und mich unerwartet besucht oder ich bin einsam und da ruft jetzt jemand an, ja, dann ist man dankbar. Da freut man sich über dieses Geschenk. Dieser Dank geht manchmal ganz einfach über die Lippen an den Geber. Oder vielleicht danken wir auch Gott dafür, dass er uns bewahrt hat vor irgendwelchen Unglücken. Ja, aber manchmal geht es nicht so leicht. Wir müssen unseren Kindern und Enkeln schon auch manchmal sagen, und was sagt man denn, wenn Opa dir dieses Bild geschenkt hat? Das heißt, auch da muss man auffordern. Ja, auch wenn das Kind vielleicht da gar nicht so dankbar drüber ist, es lernt, auch dafür muss man dann dankbar sein. Wir müssen es also immer wieder lernen. Und oftmals haben wir es auch verlernt, richtig und immer und für alles und in allem zu danken. Naja, es ist ja auch der Wille Gottes, haben wir ja gesehen. Gott möchte, dass wir das tun. Gott will es. Die Frage ist natürlich, hat das einen Grund? Gibt es eine Begründung dafür, dass das so in der Bibel steht? Oder nehmen wir das einfach mal so hin. Wenn man in die psychologische Forschung reinguckt, dann wird bestätigt, dass Danken zu glücklichen Momenten in unserem Leben führt. Ein Zitat habe ich da gefunden, das heißt, die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten haben, sondern die, die am meisten danken. Und in der Forschung ist es wirklich so, dass die festgestellt haben, wer dankbar durchs Leben geht, der hat es viel besser als die, die undankbar durchs Leben gehen. Wer kennt nicht verbitterte Menschen? Gerade im Alter gibt es viele, die mit dem Leben, was bisher abgelaufen ist, unzufrieden sind und anderen Leuten die Schuld geben, Gott vielleicht auch die Schuld geben, dass ihr Leben vielleicht nicht so gelaufen ist, wie sie sich das gewünscht haben. Und wenn man die denn fragt, wofür bist du dankbar? Ich habe nichts zu danken. Ja, die sind richtig verbittert, unglücklich, weil sie nicht danken können. Und da ist die Frage, kann man das lernen? Kann man auch solchen Menschen vielleicht helfen, eine Brücke bauen, dass sie das Danken neu lernen? Denn, jetzt kommen wir zum schwierigeren Teil, für etwas Gutes zu danken ist ja einfach, das haben wir eben gehört, für Schlechtes zu danken, das ist eine Sache, kann man das? Geht das überhaupt? Wenn wir gar keinen Grund haben? Oder noch schlimmer, können wir für ein Unglück danken? Für einen Verlust eines lieben Menschen? Für eine Krankheit? Meint Paulus das so? Was steht da genau? Wenn wir uns diesen Vers mal angucken, dann steht da, seid dankbar in allen Dingen. Da steht nicht, seid dankbar für alle Dinge. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Denn in allen Dingen dankbar sein, das könnte vielleicht eher möglich sein, als für böse Sachen dankbar sein. Also sind wir erstmal erleichtert, dass da nicht für steht. Ich muss also nicht sagen, danke Herr, dass mein Motor gerade kaputt gegangen ist. Oder danke Herr für diese Krebsdiagnose. Sondern ich muss einen Weg finden, in solchen Situationen irgendwo den Blick dafür zu bekommen, dankbar zu sein. Wie geht das? Mir fiel da bei der Vorbereitung eine alte Geschichte ein, die mir selber passiert ist. Meine Schwägerin liebt Sammeltassen. Und Sammeltassen sind wertvoll und unersetzlich, weil die gibt es nur einmal und ja, mir ist beim Abwaschen eine runtergefallen. Ich sah ihren entsetzten Blick und spontan fiel mir da ein Bibelzitat ein. Ich weiß auch nicht warum, aber das fiel mir da ein. Und ich kann mich jetzt noch daran erinnern. Ich habe gesagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Ihr kennt das ja von Hiob. Es hat die Sache gerettet. Sie musste lachen, sie kannte auch diesen Vers. Und die Sache war vergessen. Von Hiob wissen wir ja, dass er eine ganz schreckliche Zeit durchgemacht hat. Er ist ein Beispiel dafür, der alles verloren hat. Sein Besitz, seine Familie, seine Gesundheit. Und dann hat er noch immer an Gott festgehalten und auch diesen Satz gesagt. Das heißt, es geht. Es geht also. Wenn wir Dankbarkeit als Gefühl verstehen, dann kann man das natürlich nur in guten Situationen und dann funktioniert das auch. Aber solche Gefühle können wir in schlechten Situationen natürlich nicht herausfordern. Das funktioniert nicht. Wir können ja sowieso keine Gefühle erzeugen, sondern Gefühle, sagt die Psychologie, sind Reaktionen auf Ereignisse, die auf unsere innere Einstellung treffen. Das heißt, die ergeben sich so. Und das Gefühl Dankbarkeit, wenn es ein Gefühl ist, bei einer schlechten Situation kommt nicht von selber. Das können wir auch nicht erzwingen, so geht es nicht. Aber wenn wir Dankbarkeit als innere Einstellung verstehen, dann können wir uns für diese Einstellung entscheiden. Wir können beschließen, dankbar zu sein. Das ist das, was ich jetzt auch neu so gesehen habe. Und wenn ich das beschließe, dann geht das auch in schlechten Situationen. Und dabei möchte Paulus uns ermuntern und auffordern. Und wir müssen uns vielleicht überlegen, was uns dabei helfen kann, in diesen Situationen eben diesen Entschluss zu fassen, dankbar zu sein. Wie können wir das lernen? Da habe ich einfach mal drei Punkte gefunden, wie wir das können. Der erste Punkt ist ganz einfach. Gott will das so. Wir haben gelesen, sei dankbar in allen Dingen, also auch in bösen Dingen, in bösen Situationen. Das ist der Wille Gottes. Also, wir werden von Gott aufgefordert und wenn wir Christen sind, dann sollte uns der Wille Gottes nicht gleichgültig sein. Und an der Stelle müssen wir uns dann wirklich sagen lassen, okay, Gott, du willst das so, dann muss ich und will ich diesen Entschluss fassen. Von Bonhoeffer habe ich auch ein Zitat dazu gefunden und er hat gesagt, die Dankbarkeit öffnet uns den Weg zu Gott. Undankbarkeit verschließt den Weg. Das heißt, wenn wir uns für diese Dankbarkeit entschließen, dann haben wir einen Zugang zu Gott. Dann können wir im Grunde vielleicht ein Stück in die Richtung von Gott gehen. Undankbarkeit macht genau das Gegenteil. Und ist ja klar, wenn ich sage, Gott, warum lässt du das zu? Gott, wie kannst du mir das antun? Gott, ich habe dich gebeten, das zu tun und du hast es nicht getan. Nicht? Dann bauen wir eine Wand auf gegenüber Gott. Das kann man sicherlich mal in manchen Situationen so machen, aber wir dürfen nicht dabei stehen bleiben. Ein zweiter Punkt, wie wir lernen können, diese Dankbarkeit ja, als innere Einstellung zu ergreifen, sind Beispiele von anderen Menschen. Lebensbilder. Und da kann man natürlich jede Menge Lebensbilder finden. Und ich habe einfach mal drei jetzt herausgegriffen. Das eine ist Paulus selbst. Zwar nicht in der Situation, wo er den Thessalonicher Brief schreibt, aber wir lesen in der Apostelgeschichte eine Situation, in die Paulus mit Silas zusammengekommen sind, als sie in Philippi waren. Sie waren also auf Europamission und hatten dort eine Begegnung mit so einer Wahrsagerin und Paulus hatte einfach die Vision von Gott, dass das nicht richtig ist und hat dieser Frau den Wahrsagegeist ausgetrieben. Das fanden die Leute natürlich nicht gut, denn die haben damit Geld verdient und dann bekam er richtig auch mit seinen Leuten Stress und er wurde gefangen genommen, durchgepeitscht und seine Füße wurden in einen Block gepresst und er wurde in ein Gefängnis geworfen. Und da steht das innerste Gefängnis, das ist irgendwo tief unten im Keller, feucht, dunkel, kalt. Und in dieser Situation beten Paulus und Silas, singen Loblieder und priesen Gott, so steht das da. Das heißt, in dieser Situation bringt es Paulus tatsächlich fertig, Gott zu preisen. Das muss man sich wirklich mal vorstellen, wie das war. Und der eine oder andere weiß vielleicht, wie die Geschichte weitergeht. Dann kam ein Erdbeben und sie wurden befreit. Das wusste er aber in dem Moment nicht, wo er Gott gepriesen hat. Ja, also in dieser Situation, in der dunkelsten Situation, die man sich vorstellen kann, preist er Gott. Davon kann man lernen. Oder ich habe vorgestern im Kalenderblatt, lese ich jeden Tag sehr gerne, ab und zu findet man da tatsächlich ergreifende Geschichten. Und eine Geschichte passte jetzt einfach gerade. Habe ich gesagt, das ist genau jetzt zum Thema. Also da wird erzählt. Eine 70-Jährige erzählte mir die Geschichte ihres Großvaters. Die Familie gehörte zu einer Gemeinde lebendiger Christen. Der Großvater aber lehnte Gott entschieden ab. Dafür spielte er Karten und braute sich seinen eigenen Schnaps. Eines Tages reinigte er im Alkoholrausch sein Gewehr. Dabei löste sich ein Schuss und zerschmetterte ihm den Oberarm. Hohes Fieber folgte. Der Arzt konnte nicht helfen und gab ihm nur noch einen Tag Überlebenschance. Den Tod vor Augen schrie er zu Gott. Wenn du mich leben lässt, will ich dir gehören. Am nächsten Tag verschwand das Fieber und er nahm Jesus als seinen Retter an. Er wurde gesund bis auf den zerschmetterten Arm. Seine ehemaligen Freunde wurden zu erbitterten Feinden, taten ihm übelste Dinge an, aber er hielt durch. Seinen Enkeln hat er erzählt, wenn ich in der Ewigkeit vor Jesus stehe, werde ich ihm sagen, danke. Danke, dass du da warst, als ich mir den Arm zerschmetterte. Und dann habe ich noch von einem anderen gelesen, den ich vorher auch nicht kannte, von Martin Rinkhardt. Den werdet ihr vielleicht auch nicht kennen. Das war ein Pastor, ein evangelischer Pastor nach der Reformation in Sachsen-Anhalt. Lebte um 1630 im Dreißigjährigen Krieg. Und dazu kam noch die Pest. Das heißt, das war eine Situation. Er als Pastor musste mehr als 4000 Menschen seiner Gemeinde musste zu Grabe tragen. Die sind gestorben. Muss ich das mal vorstellen. Aus seiner Gemeinde 4000 Menschen, alle tot, alle beerdigen. Und dieser Pastor hat in dieser Zeit ein Lied geschrieben. Das Lied, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden. Das ist ein Lied, ein Dankeslied. Wenn wir jetzt uns vorstellen, in welcher Situation dieses entstanden ist, dann denke ich, singen wir das mit ganz anderen Gedanken. Und das wollen wir auch nach der Predigt, wollen wir das Lied singen. Und vielleicht denkt ihr dann nochmal dran, wer das geschrieben hat, wann er das geschrieben hat. Ich finde, das ist schon ein ergreifender Punkt. Friedrich Bodelschwingh, einer der Väter in Christus, hat mal gesagt zu dem Thema, in Christus zu reifen bedeutet, Christus zu danken, weil Dankbarkeit ganz einfach der Ausdruck meines Vertrauens Gott gegenüber ist. Diese haben nicht für böse Dinge gedankt, sondern in böser Lage gedankt. Und das ist jetzt das, was wir vielleicht mitnehmen können. In böser Lage kann man trotzdem noch Vertrauen zu Gott haben. Vertrauen auf die Hilfe Gottes. Vertrauen, dass Gott da ist, dass wir in seinen Händen geborgen sind. Und das haben diese Menschen erlebt. Und das haben viele andere Menschen erlebt. Von Hiob habe ich ja eben schon mal kurz was gesagt. Das können wir an ganz vielen Stellen immer wieder hören. Und vielleicht hilft uns das, diese Beispiele von diesen Menschen, dass quasi denn auch in unserem Leben umzusetzen. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, eine dritte Hilfe, eine Brücke, die wir vielleicht dazu verwenden können. Und zwar, die innere Einstellung ändern ist sowas Ähnliches wie meine Sicht ändern. Man kann seine Sicht ändern, wie man eine Brille aufsetzen kann. So ging es mir zum Beispiel auch mal beim Fernsehgucken. Ich muss ja immer zum Lesen, muss ich eine Brille tragen. Aber ich hatte immer gedacht, ich habe eine super Weitsicht, alles scharf. Und irgendwann, bei irgendeinem Fußballspiel, denke ich, wieso kann ich ja eigentlich das Ergebnis nicht lesen? Ist mein Fernseher so schlecht? Full HD, ja? Und da habe ich mal eine andere Brille aufgesetzt, so eine Weitsichtbrille, und denke auf einmal, oh, das gibt's ja gar nicht. Was habe ich für ein scharfes Bild auf dem Fernseher? Das habe ich gar nicht gemerkt und man kriegt plötzlich einen neuen Blick. Das ist so ähnlich wie bei einer 3D-Brille. Wenn ihr mal in einem 3D-Kino wart, dann ist es so, wenn ihr die Brille mal abnehmt und den Film seht, ist alles verschwommen. Das kann man gar nicht so richtig alles erkennen. Ja, ein 3D-Film ohne Brille kann man nicht gucken. Aber wenn man dann diese 3D-Brille aufsetzt, dann passiert, dass ihr plötzlich eine andere Dimension seht. Da sieht man plötzlich die dritte Dimension, die 3D-Dimension. Und das Bild wird scharf und einfach ganz anders. Man kann also seine Sicht, seinen Blick auf die Dinge ändern. Was gibt es da konkret für solche Brillen? Wie kann man versuchen, seine Sicht, seinen Blick zu ändern? Da habe ich im Internet eine Methode gefunden, die fand ich gut. Die hat mir gefallen und die will ich einfach mal so weitergeben. Das ist die sogenannte Weil-das-bedeutet-Methode. Weil-das-bedeutet. Dieser Satz kann man so verwenden. Beispiel. Ich bin dankbar für Steuern, die ich zahlen muss. Weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Oder ich bin dankbar für die Hose, die zu eng sitzt. Weil das bedeutet, ich habe immer genug zu essen. Oder für die Freundin, die hinter mir, für die Frau, die hinter mir sitzt und falsch singt, weil das bedeutet, dass ich gut hören kann. Oder, dann habe ich mir selber mal, das sind Beispiele, die ich jetzt gelesen habe, überlegt, wie kann ich das jetzt mal personifizieren. Ich bin dankbar dafür, dass mein Sohn seine Arbeit gerade verloren hat. Und das ist tatsächlich so, nach mehr als 10 Jahren hat ihn der Chef plötzlich rausgeschmissen. Seine Lebensgefährtin kriegt ein Kind, hat gerade ein neues Auto gekauft und dann schmeißt ihn der Chef raus. Ja, ich bin dankbar dafür, weil es bedeutet, dass er jetzt sein Leben ganz neu überdenken kann. Weil das bedeutet, dass er vielleicht eine bessere Arbeitsstelle findet, eine bessere Arbeitsstelle, als er vorher hatte. Weil er war da eigentlich immer unzufrieden, hat immer gejammert und immer war er nicht glücklich bei seiner Arbeit. Und jetzt hat er den Anstoß bekommen, das alles nochmal neu zu überdenken. Es ist nicht einfach, aber man muss manchmal kreativ sein. Ein eigenes Erlebnis, was schon etwas länger her ist, vielleicht habe ich das hier auch schon mal erzählt, aber das ist schon so lange her, das habt ihr ganz bestimmt wieder vergessen. Vor 35 Jahren, als ich 27 war, die schnellen Kopfrechner können jetzt ausrechnen, wie alt ich jetzt bin, da war unser Sohn ein halbes Jahr alt. Ich hatte gerade eine neue Arbeitsstelle angenommen in Lübeck und dann fand man bei mir einen Tumor. Dann haben wir mit Nachbarn zusammen an dem Abend vor der OP, wo sich herausstellen sollte, was es nun eigentlich genau war, haben wir gebetet mit einem christlichen Ehepaar. Wir haben die Bibelstelle aus der Bibel genommen. Wenn 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen und einig sind, dann will ich eure Bitten erhören. Wir haben dafür gebetet, dass es ein gutartiger Tumor ist. Und dann habe ich mich quasi in Gottes Hände fallen lassen. Dann wurde operiert und es hieß, sofort nach der OP, ich habe das noch genau im Sinn, wie man mich da über den Flur geschoben hat, es ist bösartig. So, ich wusste, das ist nicht gut. Und ich wusste, aber trotzdem, wir haben Gott gebeten, er hat jetzt nicht den Wunsch so erfüllt, wie wir das da gebetet haben, aber ich habe mich in Gottes Händen geborgen gefühlt. Ich konnte dankbar sein, dass wir dieses Gebet vorher gesprochen haben, denn ich wusste, Gott ist jetzt bei mir. Und ich habe an vielen Stellen auch dort im Krankenhaus Zeugnis geben können. Und ihr seht, ich bin heute noch da, trotz bösartiger Tumor. Ich habe es überlebt. Dafür bin ich dankbar. Das konnte ich sicher in dem Moment nicht so sagen. Aber im Nachhinein kann ich das natürlich schon sagen, denn es hat mein Leben schon an vielen Stellen enorm verändert. Da habe ich auch noch eine Geschichte. Ich habe heute viele Zitate. Aber einfach, weil es dazu passt, in das tägliche Brot, das ich auch nur wiederum jeden Tag lese, gibt es auch ab und zu mal eine nette Geschichte. Und eine Geschichte, die auch sehr ergreifend ist, heißt Zimmer 5020. Die war auch vor ein paar Tagen dort zu lesen. Und dort wird auch von einem Menschen gesprochen, wo wir sagen, toll. Das Krankenzimmer von Jay Bufton war ein besonderer Anziehungspunkt. Der 52-jährige Ehemann, Vater, Lehrer und Trainer hatte Krebs. Aber sein Krankenzimmer, Zimmer 5020, wurde für Familie, Freunde und Pflegekräfte zu einem Ort der Hoffnung. Manche ließen sich bewusst für seine Pflege einteilen. Andere kamen selbst, wenn sie dienstfrei hatten. Und obwohl sein früher so sportlicher Körper immer schwächer wurde, grüßte er alle und jeden mit einem Lächeln, mit einem Wort der Ermutigung. Ein Freund sagt, immer wenn ich Jay besuchte, war er munter, positiv und voller Hoffnung. Er lebte seinen Glauben auch im Angesicht von Krebs und Sterben. Bei seiner Beerdigung sagte jemand, Zimmer 5020 habe eine ganz besondere Bedeutung gehabt. In 1. Mose 5020 sagt Josef, obwohl seine Brüder ihn in die Sklaverei verkauften, habe Gott alles zum Guten gewendet, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Der Krebs war in Jays Leben eingedrungen, aber weil er auch da Gottes Wirken sah, konnte er sagen, Gott gedachte es gut zu machen. Deshalb konnte er seine Krankheit als Türöffner gebrauchen, um anderen von Jesus zu erzählen. Was für eine Botschaft der Hoffnung und des unerschütterlichen Vertrauens zu unserem Heiland, selbst angesichts des Todes. Und da habe ich nur gedacht, wenn ich mal so mit dieser Zuversicht in die letzten Tage hineingehen kann, dann wäre ich dankbar. Dann würde ich mich einfach sehr freuen, wenn Gott mir diese Kraft zu solch einem Zeugnis gibt. Gott möge uns schenken, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass wir sein Handeln hinter den negativen Dingen, die wir sehen, immer wieder erkennen können, egal was passiert. Wir können ihm als Christen ja immer wieder vertrauen, dass er nichts falsch macht. Und haben ja eigentlich auch immer die Hoffnung, egal was passiert, selbst wenn uns der Tod passiert, wir haben ja die Hoffnung auf ein ewiges Leben und eine Zeit mit ihm in der Ewigkeit, sodass wir trotz aller Dinge den Entschluss fassen können, einfach auch in üblen Dingen dankbar zu sein. Sei dankbar in allen Dingen, weil es der Wille Gottes ist und das tut uns einfach gut. Amen. Lasst uns dieses Lied singen, von dem ich eben gesprochen habe. Nun danket alle Gott.